Liebe Gemeinde, am liebsten würde ich jetzt einige Bilder mit großen Menschenmengen präsentieren. Das ist aber urheberrechtlich immer so ein bisschen problematisch und deswegen die Bitte an euch, die Szenen, die ich jetzt beschreibe, euch doch vor eurem inneren Auge vorzustellen. Ihr könnt gern dabei auch die Augen schließen, wenn es dann leichter fallen sollte. Eine erste Szene. Ein überfüllter Strand an der Ostsee an einem bombastischen Sommertag. Große und kleine Sonnenhungrige dicht an dicht. Die Südtribüne im Stadion des BVB, die sogenannte gelbe Wand, die Stehplatztribüne, mit 25.000 singenden Fans auf engstem Raum. Die Silvesterfeier auf der Partymeile am Brandenburger Tor mit über 1 Million Menschen. Viele Menschen auf engstem Raum, das ist uns zurzeit ja sehr fremd. Enges Beieinandersein, das haben wir uns seit Monaten abgewöhnt, aber lassen wir das für heute mal außen vor. Also, wie wirken solche Bilder auf euch? Irritierend, alles so unübersichtlich, ein Ameisenhaufen, so viel Gewimmel, so viel Gewusel. Vielleicht bedrohlich. Einzelne gehen ja in der Menge da völlig unter. Oder beglückend, das Bad in der Menge, das Aufgehen in der großen Gruppe. Für viele hat das ja was. Beängstigend, wo bleibt da eigentlich ich? So viele, überwiegend fremde Gesichter. Wenn man dann versucht, etwas genauer hinzuschauen, hier in der Kirche mit Abstandsregeln, da geht's ja noch, da ist es noch übersichtlich. Aber wenn da so viele in meinem Blickfeld sind, dann werden die Konturen schon mal leicht unscharf. Da kann ich schon vergessen, dass hinter jedem dieser Gesichter ein Mensch steckt, ein Mensch wie ich, ein Individuum. Und so wie ich meine Umgebung wahrnehme und versuche zu erfassen, genau so werde ich ja auch wahrgenommen, als einer von vielen. Und nicht nur das, denn genau so sehen wir uns doch auch manchmal selbst. Einer von vielen, irgendeiner von vielen, genauer einer von knapp 7,9 Milliarden Menschen auf dem Globus. Diesen Gedanken fand ich schon immer irgendwie befremdlich. Der Blick nach innen, die Wahrnehmung meiner Person und der Blick auf die vielen anderen um mich herum. Dazwischen empfinde ich eine große Spannung. Und ich spüre mich ja ganz anders als andere, selbst ganz anders als Menschen, die mir sehr vertraut, sehr nahe sind. Zwischen uns ist eine Grenze. Selbst mein Körper, mein Immunsystem unterscheidet zwischen dem, was zu mir gehört, meine Zellen, mein Gewebe, meine Organe, und dem, was eben fremd ist. Ich erlebe mich ganz speziell. Ich bin eben nicht du, nicht ihr. Unser Leben spielt sich nun in diesem Spannungsfeld ab. Das Persönliche, Eigene, Intime einerseits und unsere Beziehungen, unsere Interaktionen, Wahrnehmungen der Menschen um uns her. Und dieses Spannungsfeld, das wirft Fragen auf. Wo bleibe ich da? Bin ich wichtig? Habe ich Bedeutung? Was wäre eigentlich, wenn es mich nicht gäbe? Würde ich fehlen? Würde mich jemand vermissen? Was, wenn mein Platz leer wäre? Säße dann dort jemand anders? Ginge meine Wege dann ein anderer? Ich gestehe, dass ich manchmal in solche Gedanken hineingerate und aus dem Kreisen dann mitunter schlecht wieder herausfinde. Die Frage nach dem Sinn, die ist dann ja auch nicht mehr so weit weg. Hat es einen tieferen Sinn, dass es neben so vielen anderen auch noch mich, ausgerechnet mich, gibt? Der Einzelne und die vielen anderen, ist das jetzt mehr so ein philosophisches Thema oder haben Betrachtungen darüber was in einer Predigt verloren? Nun, wir glauben ja an einen Gott, der nicht vorrangig auf Verehrung durch anonyme Massen steht, sondern an einen Gott, der sich als der Yahweh, ich bin da, der ich bin für dich da, vorstellt. Auch hier also wieder diese Spannung. Ein Gott für alle und ein persönlicher Gott. Ist diese Vorstellung nicht irgendwie absurd? Ich hatte in den letzten Wochen Lust, hierüber weiter nachzudenken und auch die Bibel zu befragen, ob sie was dazu zu sagen hat. Die Bibel ist ja in weiten Teilen ein Erzählbuch. In ihr wird Geschichte berichtet, wie Menschen sie erlebt haben und deuten. Und in ihr werden Geschichten erzählt, Begegnungen, Gespräche, Ereignisse, Träume, Gedanken, Gebete, Probleme, Herausforderungen, Lösungen und Katastrophen. Bilder und Beschreibungen der großen Menge, der Tausende, der Millionen, die kommen auch im biblischen Kontext vor. Zum Beispiel das Volk, das so zahlreich wie Sandkörner werden sollte, in der Verheißung an Abraham, der dummerweise bis ins hohe Alter kinderlos war und so lange auf Nachwuchs warten sollte, in Genesis 22. Oder die Tausende, die alle Jesus hören und anschließend sogar noch essen wollten, in Lukas 9. Oder in einer Vision Jesu der überwältigende Ausblick auf die vielen, die von Ost und West, von Nord und Süd kommen werden, um Platz zu nehmen am Tisch des Herrn, in Lukas 13. Aber biblische Geschichten erschöpfen sich nicht in der großen Masse, in der Anonymität, denn die Bibel ist auch voll von Namen. Und hinter diesen Namen werden Individuen, Charaktere, Persönlichkeiten erkennbar und identifizierbar. Mose, Abraham, Maria, Paulus. Aus den Völkern, aus der großen Masse, aus der Anonymität einer Gruppe treten Einzelne heraus, wie so herangezoomt. Wir kennen ja solche Kameraführungen, solche Bildsequenzen, in denen sich zunächst eine große Menschenmenge abzeichnet und dann fährt die Kamera immer weiter ran. Und schon ist da plötzlich eine oder einer. Und diese eine Person, die wird erkennbar, identifizierbar. Ich möchte euch jetzt gerne in drei Situationen mit hineinnehmen, in drei unterschiedliche Kontexte hineinschauen. Unser Thema taucht in den zugrunde liegenden Bibelabschnitten nicht zentral auf, aber es wird berührt. Ich hoffe, ihr habt Lust, einmal in diese Texte mit hineinzuhören. Als erstes eine Begebenheit aus der Passionsgeschichte des Markus. Ein Satz, der übrigens beim Hören einer Passionspredigt in diesem Jahr bei mir hängen geblieben ist und den ich ganz anders gehört habe als sonst. So ein beiläufiger Satz, leicht zu überhören. Aus Markus 14. Während sie, die Jünger, zu Tisch lagen und aßen, sagte Jesus: Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren tief betroffen. Einer nach dem anderen fragte Jesus: Doch nicht etwa ich? Doch nicht etwa ich. Das ist eine ganz spezielle Frage, denn wir sind mit dieser Frage bei einer vielleicht etwas unangenehmen Seite der Individualität. Es geht jetzt nicht mehr um alle oder um viele, sondern um einen. Einer von euch, sagt Jesus. Da wird nun eine Person unter vielen anderen, die eben nicht gemeint sind, angesprochen. Alles fokussiert sich auf diese eine Person. Einer hier in dieser Runde, der wird was tun und er wird damit nicht glänzen. Ganz im Gegenteil, es geht um Verrat. Und alle, die jetzt in der Runde mit Jesus zu Tisch liegen, stellen sich, stellen den anderen und stellen Jesus diese Frage: Doch nicht etwa ich? Doch nicht etwa ich? Diese Frage suggeriert: Ich nicht. Ich bin zwar hier in diesem angesprochenen Kreis, ich gehöre zu der Gruppe, ich könnte gemeint sein, aber das kann ja wohl nicht sein, oder? Offenbar ein Missverständnis. Ich bin jetzt viel lieber einer von vielen, die hier einfach nur zu Tisch liegen und essen. Ich bleibe gerne in der Anonymität, in der Deckung. Eine besondere Rolle in dieser Situation? Muss nicht sein. Sorry, ich wollte hier eigentlich nur dabei sein, eigentlich nur zuhören und was essen. Gleichzeitig klingt in der Frage eine Anspannung, ja eine große Unsicherheit an. Man spürt geradezu, jetzt wird's eng, jetzt wird's irgendwie kritisch. Es wird doch wohl nicht so sein, dass ich derjenige bin, der gemeint ist. Und so bringt eine Aussage Jesu eine große Verunsicherung in die Jüngerrunde. Aus dem bis dahin vielleicht entspannten, normalen Beisammensein in netter und vertrauter Runde wird urplötzlich eine Konfrontation. Einer steht im Fadenkreuz. Die Situation spitzt sich zu. Am Anfang war da eine Gruppe. Man ist einfach zusammen. Und dann geht es eigentlich nur noch um den einen und darum, wie er sich zu Jesus stellt. Alle hören dieselben Worte. Einer wird angesprochen und ist gemeint. Alle erleben die gleiche Situation und für einen wird sie zu einer Grenzerfahrung. In der Gegenwart Jesu muss ich damit rechnen, dass es urplötzlich persönlich werden kann, dass ich plötzlich im Fokus bin. Schluss mit der Anonymität, dem einfach so dabei sein, mal gucken, mal abwarten, vage bleiben, hinhalten, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt der, den Jesus meint. Wir halten fest, Jesus durchbricht immer wieder die Anonymität und fordert mich heraus, eine Position einzunehmen, mich zu erklären, wie ich zu ihm stehe. Eine andere Geschichte und hierzu eine kurze Vorbemerkung. Neben den Predigten Jesu, zum Teil vor großen Menschenmengen oder in vollen Häusern, werden in den Evangelien immer wieder 1-zu-1-Begegnungen berichtet. Jesus war eigentlich nicht der Mann für Großveranstaltungen, ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht waren sie mehr Mittel zum Zweck, nämlich um ins Gespräch mit Einzelnen zu kommen. Solche sehr persönlichen Begegnungen, die waren Jesus offenbar nicht lästig. Ganz im Gegenteil, da hatte er wohl seine besondere Stärke. Er konnte sich offenbar gut auf eine Person konzentrieren. So, als ob es jetzt keinen wichtigeren Menschen auf der Welt gäbe als diesen einen. Hören wir auf Markus 10. Etwas über einen Mann, der zu Jesus kommt und Jesus eine Frage stellt, die ihn offenbar umtreibt. Sie lautet: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ja, das waren noch Zeiten, wo man sich solche Fragen stellte, aber das ist ein anderes Thema. Wir können uns die Szene vorstellen. Eine kleine Gruppe, man begegnet sich, zwei stehen irgendwie zusammen, die beiden kommen ins Gespräch, sowas kennt man ja. Jesus scheint abzuklopfen, wie es um die Frömmigkeit des Mannes so bestellt ist. Ja, und der ist offenbar ein richtig Frommer, hält die Gebote, alle, beeindruckend. Jesus steht dem Mann gegenüber, die beiden haben Blickkontakt. Es gibt so ein inhaltliches Hin und Her, man kann Fragen stellen. Jesus ist als Gesprächspartner präsent und der Fragesteller fühlt sich gut aufgehoben in dem Kontakt. Er wollte sein Anliegen schon immer mal loswerden. Jetzt ist die Gelegenheit. Und Jesus geht darauf ein. Er bringt die Sache auf den Punkt, nimmt die ernste Frage des Fragestellers ernst. Aber um Worte geht es jetzt gar nicht vorrangig. Im Evangelisten Markus ist was anderes wichtiger. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ein Blick, so ein liebevoller Blick, trotz unterschiedlicher Ansichten. Und der Mann merkt, der mag mich. Der nimmt nicht nur mein Anliegen ernst, der geht auf mich ein. Der versucht mir eine Brücke zu bauen. Der gibt mir Hinweise, wie mein tiefster Wunsch Wirklichkeit werden kann. Jesu Blick erreicht das Herz. Die Geschichte hat nun leider kein Happy End. Jesus rät dem Mann, alles, was er hat, zu verkaufen und es den Armen zu geben. Das löst in ihm Betroffenheit aus, weil er genau das nicht kann oder nicht will. Er geht traurig weg. Traurig, aber angenommen und geliebt. Und diese von Markus geschilderte Begegnung sagt was Wichtiges über die Liebe Jesu aus. Diese Liebe bedrängt nicht. Sie setzt einem nicht das Messer auf die Brust, aber sie konfrontiert. Und zwar an der Stelle, wo so der wunde Punkt der Person ist. Da ist Jesus in der Begegnung sehr konsequent, fast hart. Harte Liebe, wenn man das so nennen darf. Jesus nimmt das Anliegen dieses Mannes so ernst, dass er sogar zulässt, dass er ihn zunächst mal verliert. Er rettet die Situation nicht vordergründig. Hätte ja sagen können, mach mal halblang. Also komm erst mal mit, wir reden noch mal da später drüber. Klang ist alles vielleicht ein bisschen krass für dich, habe ich gar nicht so gemeint. Nein, so nicht. Das ist nicht seine Art. Jesus ist in der Gruppe sehr hellhörig. Er erkennt, dass da einer ist, dem es nicht nur darum geht, ein oberflächliches, frommes Gespräch zu führen. Nein, der Mann, der hat ja ein echtes Anliegen, etwas, das ihm unter den Nägeln brennt. Und da ist Jesus zur Stelle. Die anderen, die können jetzt gerne warten. Die sind jetzt nachrangig. Jetzt ist Jesus ganz auf diesen Mann fokussiert. Wir halten fest, Jesus durchbricht die Anonymität. Er nimmt existenzielle Fragen ernst und macht seine Liebe erfahrbar. Die Fokussierung auf die eine, den einen. Noch ein Beispiel. Ein ganz anderer Kontext, eine ganz andere Szene. Das Buch der Offenbarung, prophetische Worte des Visionärs Johannes, schreiben an Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. In einem dieser Briefe, dem an die Gemeinde in Sardes, steht eine Aussage über die, die im Glauben standhaft geblieben sind, die durchgehalten haben. Niemals werde ich ihren Namen aus dem Buch des Lebens streichen, in Offenbarung 3. Das Buch des Lebens, eine Art Bürgerliste, ein Verzeichnis der Bewohner des Reiches Gottes. Ein Buch. Ja, sicher eher eine Schriftrolle, denn gebundene Bücher gab es damals noch nicht, aber nichts Virtuelles, keine Textdatei, nichts in irgendeiner Cloud gespeichertes, ein Buch. Ich bin ja im Grunde meiner Seele ein analoger Mensch geblieben. Gut, die digitale Welt hat Vorzüge. Ich arbeite in einer weitestgehend digitalisierten Klinik, was ich sehr schätze und was die Arbeit auch nebenbei erleichtert. Und auch meine Modelleisenbahn fährt digital. Aber in zwei Dingen, da bin ich konsequent, will sagen konservativ. Ich habe einen richtigen Kalender zum Reinschreiben und E-Books, die kommen mir bislang nicht ins Haus. Ich mag Bücher. Ich mag dieses haptische Erleben, das Blättern. Ich mag schön gestaltete Bücher. Ein Buch, geschriebene, gedruckte Buchstaben, kein Datenschwund möglich, kein versehentliches Löschen wie bei einem digitalen Dokument, kein Verschwinden in irgendwelchen Ordnern auf einem vergessenen Rechner, keine Cloud, kein Server im Irgendwo. Das Buch des Lebens also, und darin stehen Namen. Was wären wir ohne Namen? Wer wären wir ohne Namen? Im Juni habe ich in der NWZ einen Artikel über 56 während des Zweiten Weltkriegs anonym verscharrte Zwangsarbeiter auf dem jüdischen Friedhof von Oldenburg gelesen. Auf Platten wurden nun ihre Namen und Lebensdaten, soweit bekannt, eingestanzt. Elisabeth Schlesinger, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Oldenburg, sagte dazu, nach jüdischer Auffassung beschert die Nennung des Namens den Toten ihre Würde. Wer wären wir ohne Namen? Mein Name ist nicht nur eine Buchstabenfolge, er hat einen Klang. Wenn jemand Frank ruft, drehe ich mich um und vermute, dass ich angesprochen bin. Die Namen unserer Kinder sind nicht nur Buchstabenfolgen, sondern Namen mit einem ganz besonderen Klang. Seit etwas über einem Jahr haben wir ein neues kleines Familienmitglied. Ihren Namen haben meine Schwiegertochter und mein ältester Sohn ausgewählt. Nie mehr kann ich diesen Namen denken und aussprechen, ohne an dieses kleine Mädchen zu denken. Ein Name, so viel mehr als ein paar Buchstaben oder wenige Laute. Ein Mensch, ein Wesen, eine Kreatur, eine einzigartige Biografie. Wenn ich da schon ins Staunen gerate, wie viel mehr dann erst der Schöpfer allen Lebens. Unser Name macht uns identifizierbar und im Buch des Lebens stehen genau aus diesem Grund Namen, einzelne identifizierbare Personen. In der Vision des Johannes soll genau das transportiert werden. Jede und jeder Einzelne ist erfasst, ist benannt, wird erkannt, wird wertgeschätzt. Auch wenn dieses Buch hoffentlich sehr dick ist, viele Seiten, viele Zeilen, so hat doch jeder Name Gewicht. Namen, dahinter Menschen, Menschen wie du und ich. Und da gibt's kein versehentliches Löschen. Da darf keiner einfach so drin rumschmieren oder gar durchstreichen. Jeder Name ist wichtig. Jesus kennt sie alle, alle. Jesus bekennt sich zu ihr, zu ihm. Er weiß, wer du bist. Beeindruckend, aber genau das wird in dieser Vision kommuniziert. Vor Gott gibt es nicht diese anonymen Massen, diese Sandkörner, eins wie das andere. Wir halten fest, Jesus durchbricht die Anonymität und bekennt sich zu dir und zu deinem Namen. Die Bibel kennt die große Zahl, die Massen. Gleichzeitig macht sie sehr deutlich, dass wir Menschen keine Nummern, keine austauschbaren Wesen sind, sondern einzigartige Kreaturen, Erschaffene, jede und jeder. Darauf liegt der Schwerpunkt. Durch die ganze Bibel hindurch wird deutlich, dass Gott in der riesigen, unübersichtlichen Menschenmenge Einzelne sieht, Menschen wie dich und mich. Und Gott bekommt es auf die Reihe, dass von seinem suchenden und liebevollen Blick kein einziger ausgenommen ist. Uns wird versichert, Gott kennt uns, unser Ergehen interessiert ihn, er möchte für uns ein echtes Gegenüber sein. Das berührt mich zutiefst und das macht mich dankbar und es beeinflusst meine Wahrnehmung anderer Menschen, naher und ferner, für die das genauso gilt. Ein Gott ganz für dich da und gleichzeitig ein Gott für alle. Unser Gott kann das. So ist unser Gott. Amen.